Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 73.
Gibt es den Weihnachtsmann?
Die Weihnachtszeit neigt sich dem Ende entgegen und die drängendste Frage vieler Kinder ist ja, gibt es eigentlich den Weihnachtsmann wirklich?
Genau, bei vielen kleinen Kindern stellt sich die Frage noch gar nicht, weil das wird einfach so hingenommen, wenn einem so mit 2, 3 erzählt wird, da gibt es einen Weihnachtsmann, der bringt die Geschenke, der kommt am Heiligen Abend in Europa oder auch in Amerika oder anderen Ländern, eben auch am ersten Feiertag und der kommt mit seinem Rentierschlitten vorbei und hat alle Kinder der Welt im Blick und schaut, dass er den artigen Kindern schöne Geschenke bringt. Das ist ja so die Geschichte, die darum aufgebaut ist und die Kinder finden diese Idee, dass jemand mit einem Schlitten vorbeigeflogen kommt, mit einem riesigen Sack voller Geschenke, total schön. Und das hat ja auch so was total Magisches. Also ich finde, dieser Glaube an den Weihnachtsmann oder so an magische Figuren, finde ich, der hat so viel schönes Denken in sich sozusagen. Da kann man sich so drin verlieren in Fantasien dazu oder auch Kinder, die dann versuchen, abends noch aufzubleiben und zu schauen, kommt da wirklich jemand? Oder man legt dem Weihnachtsmann einen Keks hin und ein paar Möhren für die Rentiere und am nächsten Tag sind nur noch ein paar Krümel übrig. Und dann wird darüber diskutiert, wann der Weihnachtsmann denn da war und ob der Keks geschmeckt hat. Und das hat einfach so viel, finde ich, schöne Interaktion, die dazu gehört, dass ich diese Zeit immer total genieße, vor allem mit kleinen Kindern. Und umso älter Kinder werden, umso mehr kommen die Zweifel auf, weil man vielleicht mal irgendein Gespräch belauscht oder ältere Kinder sagen, ach, den Weihnachtsmann gibt's doch gar nicht, das ist doch nur eine Fantasiegeschichte der Eltern.
Genau, die Cool Kids und dann stellen sich die anderen Kinder hin. Ich habe so ein Gespräch mal mitbekommen. Und erzählen dann, nein, den gibt es. Und dann wird dieses Cool Kid gleich wieder etwas verunsichert. Oh Mann, vielleicht haben die ja doch recht.
Da gibt es ja auch so diesen Gedanken in vielen Filmen oder Geschichten. Wenn man nicht an den Geist der Weihnacht glaubt oder an den Weihnachtsmann glaubt, dann existiert er für diese Person eben auch nicht. Sodass es ja schon irgendwie der Gedanke ist, also wenn ich an ihn glaube oder an diese mystische Zeit glaube, das dann vielleicht auch Vorteile für mich hat, weil ich vielleicht schönere Geschenke kriege oder der Weihnachtsmann wirklich weiß, was ich möchte oder so.
Was ich immer spannend finde, ist diese Betrachtung, dass dieses magische Denken vor allem bei Kindern zwischen 3 und 7, oft auch zwischen 2 und 10, stark vorhanden ist und dann abnimmt. Aber wenn ich in die Umwelt schaue, dann stelle ich ja fest, dass das gar nicht so ist. Es gibt nur andere Dinge, an die die Menschen glauben. Hast du schon mal, um das Glück zu erhalten, auf Holz geklopft? Oder wir hatten gerade Freitag, den 13., Sorge gehabt, dass das eine negative Konsequenz für dich haben könnte, dieser Tag?
Oder eine positive, Also der ist ja, bei manchen ist der positiv, bei manchen negativ verhaftet. Es gibt ja tatsächlich nicht nur den Weihnachtsmann, sondern es gibt ja auch Kobolde, Feen, es gibt imaginäre Freunde, an die Kinder glauben in dem Alter. Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Wesen, an die dann geglaubt wird und die dann auch für die Person existieren. Und für älter werdende Menschen oder dann eben auch jugendliche Erwachsene gibt es bestimmte Aberglaubensneigungen. Also sowas wie auf Holz klopfen oder wenn man eine Münze findet, diese Münze dann als Wunschmünze zu betrachten. Oder es gibt wahnsinnig viele Wunschbrunnen auf der Welt. Diese Wunschbrunnen wird teilweise Millionen in Kleingeld versenkt, damit bestimmte Wünsche in Erfüllung gehen.
Magisches Denken.
Genau.
Also das hört keineswegs mit 8 Jahren, 10 Jahren oder so auf, sondern nimmt vor allem andere Formen an.
Genau, es nimmt einfach andere Formen an. Das ist dann nicht mehr dieses an bestimmte Personen glauben wie die Zahnfee, sondern es ist dann einfach, ich würde sagen, globaler, weil man irgendwie seine eigenen Wünsche an bestimmte Gegebenheiten heftet. Und dann gibt es ja auch noch kulturell wahnsinnig viele Unterschiede. Also in unterschiedlichen Kulturen wird unterschiedlich an bestimmte Aberglauben zum Beispiel geglaubt.
Ja, man muss ja auch gar nicht Aberglauben sagen. Einfach Glauben reicht ja. Die Menschen glauben an unterschiedliche Dinge. Und wenn an etwas geglaubt wird, hat es was Magisches. Einige glauben zum Beispiel, es gibt keinen Klimawandel. Das wird auch so gesagt. Ich glaube nicht an den Klimawandel. Das ist in dem Moment etwas Magisches.
Weil man es nicht fassen kann, ne? Also ich glaube, alles, was man nicht anfassen und alles, was man nicht mathematisch berechnen und erklären kann, kann gleichzeitig was mit Glauben zu tun haben, ne? Weil es quasi eine eigene subjektive Einstellung zu dem Thema ist.
Ja, aber wenn ich das wissenschaftlich begründen kann, auch berechnen kann, zeigen kann mit Graphen und so weiter, was passiert, reicht es trotzdem für einige Menschen nicht aus und es wird eine Glaubensfrage daraus gemacht und mit magischem Denken entsprechend gekontert. Also magisches Denken spielt in jedem Alter eine Rolle.
Manchmal mehr, manchmal weniger einfach, ne?
Und das hat ja einen Grund. Also wir Menschen lieben es ja, uns Sicherheit im Außen zu suchen. Sicherheit, die wir in uns nicht finden können, suchen wir uns im Außen.
Oder Orientierung, ne? Also Orientierung und damit Sicherheit. Also es geht dann quasi darum, sich Geschichten zu suchen oder sich Geschichten zu bilden, die einem ein gutes Gefühl geben.
Ja, das magische Denken ist omnipräsent. Es gibt es überall in all unseren Lebensbereichen. Es wird gesagt, dass irgendwann das analytische Denken bei Menschen stärker wird und damit das magische Denken verdrängt. Aber auch sehr analytisch denkende Menschen haben magisches Denken als Teil in ihrem Leben. Das stelle ich immer wieder fest und das gehört zu unserer Kultur dazu und das war schon immer so.
Ja, das stimmt.
Und wenn das übersteigert wird, dann kann sich das auch in Störungen wiederfinden, zum Beispiel Zwangsstörungen oder Schizophrenie.
Psychosen.
Wo dieser Teil des magischen Denkens einfach Lebensbereiche komplett übernimmt und der Alltag damit nicht mehr zu bewältigen ist.
Genau, also wenn man zum Beispiel denkt, man wäre die Königin von England und sich entsprechend verhält oder so, ne, wenn man mitten in einer Psychose steckt. Oder was mir dazu auch einfällt, ist tatsächlich, dass man ja auch unter bestimmten Betäubungsmitteln quasi in so ganz extremem magischen Denken verhaftet ist. Ne? Also ich weiß, dass wenn Menschen starkes Morphium bekommen, dass sie dann auch Wesen sehen, die man jetzt so nicht sehen kann. Ne? Also ob das irgendwelche Kobolde sind oder auch Tiere oder irgendwas, dann tauchen da auch quasi Erscheinungen auf. Ne?
Ja, was ich ja total interessant finde. Das heißt, die Frage, die sich stellt, ist, ob diese Wahrnehmung sich da schlichtweg verändert. Also ob dieses magische Denken nicht auch eine Berechtigung hat.
Und die Frage ist ja, ob das immer da ist und wir es nur nicht sehen können. Und aber unter bestimmten Einfluss sehen wir es dann. Oder ob das quasi wie eine Illusion sozusagen, so ist ja das Denken, das so allgegenwärtig ist, dass das quasi Dinge sind, die wir halluzinieren, ne? Die nicht wirklich da sind.
Was für Halluzinationen gibt es denn?
Es gibt optische Halluzinationen oder akustische Halluzinationen, also Dinge, die man eben vermeintlich sieht oder vermeintlich hört. Und das sind Sinnestäuschungen. Also quasi das ist etwas, was als nicht existent eingestuft wird. Und wir bilden uns ein, dass wir das sehen oder hören.
Also ist ein Teil des magischen Denkens sowas wie eine Halluzination?
Könnte man vielleicht sogar so sehen, ne? Also einige Dinge. Also sowas zum Beispiel wie ein unsichtbarer Freund. Wenn der im Leben des Kindes wirklich existent ist, dann würde man das als quasi Halluzination einstufen. Da das aber im magischen Denken verhaftet ist, würde man das bei Kindern quasi nicht so pathologisieren, sondern würde das dem magischen Denken zuschreiben. Das ist auch interessant, finde ich. Bei Kindern schreibt man das dann dem magischen Denken zu. Wenn ein Erwachsener aber sagt, er hat einen imaginären Freund, da würde man dann gleich sagen, okay, das geht um Sinnestäuschungen, um Halluzinationen.
Genau, also unsere kulturelle Trance bestimmt, wann etwas als magisches Denken okay ist und wann nicht. Aber magisches Denken schult ja auch unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft schult, was wir ja imaginieren können. Und wir haben ja auch vor, über das ganze Thema Manifestieren bald eine Folge zu machen. Also damit auch, was wir manifestieren können.
Genau, das ist einfach ein Teil unserer Vorstellungskraft, ne? Und unsere Vorstellungskraft bestimmt das, was wir denken, was wir fühlen und wie wir handeln. Und entsprechend auch, was wir in unser Leben einladen.
Und es geht noch viel weiter. Also wenn ich jetzt sage, ich stelle mir etwas vor, was es heute noch nicht gibt und erfinde das dann, das ist ja auch ein Teil, der aus der Fantasie entspringt und sich entwickelt, also etwas, was etwas Magisches hat. Mhm. Also vor ein paar hundert Jahren konnte man sich noch nicht vorstellen, mit irgendwelchen Fahrzeugen individuell mit ein paar hundert Stundenkilometern durch die Gegend zu reisen. ein Telefon in der Hand zu haben und überall auf der Welt eine Verbindung herstellen zu können und mit Menschen zu sprechen. Das hatte vor ein paar hundert Jahren etwas Magisches.
Mhm.
Oder einen Computer, der alle möglichen Dinge für einen übernimmt.
Genau, weil das was Imaginäres war, ne? Was quasi in Köpfen entstanden ist, was aber nicht da war und entsprechend etwas, was man nicht anfassen konnte und damit was, was eine Glaubensfrage ist, ne? Also kann man auch jetzt viele Dinge, ne? Also wenn man sich überlegt, zum Beispiel die Alien-Diskussion, wenn man die mit Menschen führt, manche Menschen sagen, nein, gibt es auf keinen Fall, es gibt auf keinen Fall andere Lebensformen. Andere sagen wiederum, ja, natürlich sind wir nicht die einzige Lebensform im ganzen Universum. Die Frage ist halt wieder, zurzeit ist das aktuell eine Glaubensfrage, weil es ist nicht wissenschaftlich nachzuweisen aktuell. Aber es ist etwas, worüber man philosophieren kann. Und vielleicht ist das in 10, 20 Jahren schon ganz anders.
Und dann schaut man zurück und sieht, wo uns etwas erzählt wurde, was sich Menschen ausgedacht haben oder wo wirkliche Phänomene einen Ursprung hatten.
Hm.
Und genau dieser Teil des magischen Denkens, dass wir etwas direkt zuordnen können und dann entscheiden können, wie wir damit weiter verfahren, finde ich ja eine ganz besondere Wesensart des Menschen, was den Menschen selbst aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus nach vorne treibt,
mhm.
also in die Zukunft bringt, weil wir uns damit weiterentwickeln. Wir schaffen uns eben einen sozialen Kontext darauf basierend. Wir schaffen uns einfach eine Umgebung, die uns sicherer werden lässt, die uns mehr Sicherheit vermittelt.
Mhm.
Und das ist etwas, was ich für unsere gesamte Entwicklung als Menschheit für absolut entscheidend halte.
Ja, weil es so was Kreierendes, Schöpferisches einfach hat, ne?
Wenn man sich so zum Beispiel Serien wie die Simpsons anschaut, dann ist ja die Frage, ob der Präsident Trump ohne eine solche Serie überhaupt Realität hätte werden können, ob es eine Inspiration gab.
Genau, oder andersrum, ob es eben irgendwie Ideen gab vorher, die möglich werden könnten, weil die Simpsons haben ja nicht nur das vorhergesagt, sondern viele andere Geschehnisse sind auch in Serien schon Jahre, bevor sie passiert sind, dann gezeigt worden. Das ist einfach quasi wie so eine Art Vorhersage, ne? Ist also wie bestimmte Vorhersagen von anderen Vorhersagern ja auch in Kraft treten. Ne? Also wenn man sich den Wahrsager Nostradamus anguckt, der hat ja auch, wenn man das, was er geschrieben hat, richtig interpretiert, viele Dinge einfach vorhergesagt. Ne? Also zum Beispiel 9/11 wurde von ihm vorhergesagt.
Wenn man es richtig interpretiert, das heißt, er hat nicht gesagt, da wird es World Trade Center geben und so weiter. Und damit ist für mich auch die Frage, ob wir im Nachhinein nicht das so interpretieren, dass wir das zuordnen können.
Dass es passend gemacht wird, so, ne? Ja, das ist aber ja zum Beispiel mit Horoskopen nicht anders, ne? Horoskope kann man ja auch immer so oder so lesen, wenn man sich ein Horoskop durchliest und dann schaut, dass man sich die Teile, die für einen passend sind, quasi da rauspickt, denen eine Bedeutung gibt, dann passen Horoskope ganz oft auch 1:1.
Das ist für mich auch eins der spannendsten Aspekte bei Horoskopen, dass Menschen, die das lesen, sich quasi einen Fokus schaffen, mit dem sie dann weiterleben und damit auch etwas kreieren, was das wiederum belegt, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Genau, und dann weiß man gar nicht mehr, wo die Henne, wo das Ei ist, ne? Aber das ist so, dass sich das dann quasi genau so erfüllt.
Also, wenn man das als Grundlage nimmt des Denkens, man sagt, okay, magisches Denken hat auch einen Teil selbsterfüllende Prophezeiung, dann kann man ja sehr viel damit machen. Und damit sind wir ja in dem Feld, was die Kreation von Wirklichkeit betrifft und uns miteinander entwickeln lässt.
Hm.
Und das finde ich sehr, sehr spannend. Was ich auch häufig feststelle, dass Menschen, die technische oder besonders logische Berufe haben, sehr häufig Fantasy-Romane, Fantasy-Filme und so weiter schätzen.
Hm.
Also ihre Fantasie anregen lassen auf dieser anderen Ebene.
Mhm.
Und sich damit in magische Welten entführen lassen oder entführen.
Hm.
Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass Menschen das eben auch mögen, in ihrem eigenen Geist das alles zu imaginieren, wenn sie das lesen zum Beispiel.
Ja, es ist ja auch so, dass wir bisher nur einen Bruchteil des Potenzials unseres Gehirns ausnutzen, ne? Dass wir als Menschen noch viel, viel mehr Potenzial hätten, auch aus heutiger Sicht quasi übermenschliche Fähigkeiten einfach auch leben zu können, ne? Also Wenn man jetzt als Beispiel sich anschaut, also wir können uns ja in Gefühle anderer hineinversetzen, ne, mit unseren empathischen Fähigkeiten. Aber wir können nicht Gedanken anderer auslesen oder telepathische Fähigkeiten nutzen. Aber wer weiß, ob unser Gehirn nicht eigentlich dazu in der Lage wäre, ne, wenn es quasi komplett ausgeschöpft wäre und trainiert wäre auf bestimmte Fähigkeiten. Könnte ja sein, ne?
Besonders empathische Menschen sind ja so in Gesprächen, dass sie antizipieren, was die nächsten Gesprächsbestandteile sind, was die Gesprächsentwicklungen sind. Und das macht dann ja schon ein bisschen den Eindruck, als würden diese Menschen Gedanken lesen können.
Was ich auch immer wieder total interessant finde, ist bei kleineren Kindern, wenn kleinere Kinder Erwachsene irgendwie auf die Palme bringen wollen und provozieren wollen. Und gerade die Kinder, wo ich manchmal denke, ah, so wahnsinnig viel Empathie haben die vielleicht gar nicht, dann treffen die doch wirklich original genau die Knöpfe bei der Person, wo die Person wirklich auf 180 geht, aber ganz schnell. Also irgendwie, als wenn die das wirklich so unbewusst spüren, was genau der Punkt ist, wo man denjenigen am besten treffen kann.
Das ist ja nicht nur bei Kindern so, das ist ja auch bei Menschen so, die im Alltäglichen getroffen werden und die einen aus dem Nichts aufregen.
Genau, aber manche Menschen können das eben besonders gut. Es gibt Menschen, die können das gar nicht so besonders gut und es gibt manchmal Menschen, die können das eben extrem gut. Da braucht noch gar nicht so viel Kontakt zwischen den Menschen sein und die finden genau diesen einen Punkt.
Genau, und es ist dann für uns quasi eine Lernaufgabe, diese Punkte nicht in Resonanz zu bringen. Ne? Also es gibt quasi Menschen, die begegnen einem und sind nur dazu da, einem diese Punkte bewusst zu machen. Und mal unabhängig von dieser Sensibilität, bei Menschen ist halt die Frage, wie groß ist der Raum, den wir wirklich wahrnehmen? Und natürlich können wir uns an dem heutigen Stand der Wissenschaft orientieren und das als die grundlegenden Bedingungen akzeptieren oder immer wieder aufs Neue erweitern mit unseren Gedanken, die wir sonst noch haben und damit vielleicht neue Räume möglich machen, in dem dann wirklich Kobolde sind oder Aliens.
Genau, oder einfach alle möglichen Gefühle, Gedanken oder eben auch bestimmte Lebewesen, ne, die da eine Rolle spielen. Es fängt ja bei Kleinigkeiten an, dass das, was an Leben in Pflanzen steckt, dass es auch Menschen gibt, die einfach sagen, ach naja, das ist halt ein Stück Holz, das ist ein Baum, da kann ich, wer weiß was mitmachen, das spürt der Baum nicht. Oder ich umarme den Baum und bin im Kontakt mit der Natur und spüre auch die Energie dieses Lebens, ne? Und diese ganz feinen Antennen, die man eben dann entwickeln kann, glaube ich, im Laufe seines Lebens, die können eben auch dazu führen, dass man bestimmte Dinge mehr sieht als andere Menschen und mehr spürt eben auch. Manchmal sieht man die vielleicht sogar gar nicht, sondern man spürt einfach, dass noch was anderes da ist. Ich finde auch total interessant, das Gefühl, was ich jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr habe, ist einfach so, dass es auch so ein ganz besonderes Gefühl ist. Also es ist einfach das. Auf der einen Seite fühlt sich das magisch an und auf der anderen Seite fühlt sich das so total wohlig und beschützend an, weil das so eine ganz besondere Zeit ist, finde ich. Und ich freue mich immer schon einfach nur auf dieses Gefühl in dieser Zeit und ich träume auch viel, viel mehr in dieser Zeit als sonst und habe viel mehr auch Zugang zu meinen eigenen Gedanken, weil man mal so ein bisschen zur Ruhe kommt und finde das total interessant, dass es auch einfach so andere Bewusstseinszustände gibt.
Und das ist ja eine Form des Einlassens. Das heißt, sich Rituale zu schaffen, auf die man sich einlässt. Und diese Rituale sind eben auch Teil des magischen Denkens. Und das gibt uns Sicherheit, zum Beispiel für den Jahresübergang. Und damit kreieren wir dann auch wieder etwas für das nächste Jahr. Wir hatten da ja auch letztes Jahr zur Endjahresfolge drüber gesprochen. Und etwas, was ich total wichtig finde, sich diese magischen Kreationsprozesse zu nehmen und damit auch sein Leben ein Stück weit zu gestalten, sich das zu bewahren und dieses magische Denken zu nehmen, um einen Fokus zum Beispiel im neuen Jahr zu haben und damit in dieses neue Jahr zu starten.
Ich finde auch total wichtig, dass man das magische Denken als Ressource sieht und nicht als Schwäche. Viele Menschen belächeln das ja auch, vor allem wenn man älter wird oder wenn man cooler wird im jugendlichen Alter, dass das belächelt wird, dass kleine Kinder quasi bestimmte Dinge sehen oder fühlen, die sie selber dann vermeintlich nicht mehr so sehen. Und dann wird es als uncool empfunden und als kindisch. Aber eben, es wird nicht mehr als Ressource betrachtet, ne? Und ich finde, dieses magische Denken und diese besonders feinen Antennen, das ist eine wahnsinnig große Ressource, die wir als Menschen einfach haben und die wir auch genauso nutzen und sehen sollten. Magisches Denken ist Vorstellungskraft. Und genauso sollte man das eben auch betrachten. Es ist eine Kraft, die wir haben, also eine Power, eine Superpower, die der Mensch quasi hat.
Und die sollten wir auch als solche nutzen, als Kraft, mit der wir in unserem Leben vorangehen können.
Genau, und die sollte man pflegen und quasi auch leben.
Also die Magie, die wir an Weihnachten spüren und auch sonst spüren können, geht von uns aus.
Genau, und so hat jeder die eigene Entscheidung, gibt es den Weihnachtsmann oder gibt es ihn eben auch nicht für mich.
Ja, ob es den Weihnachtsmann gibt oder auch nicht, wir wünschen dir magische Weihnachtstage, dass du dieses magische Gefühl spürst und mit ins nächste Jahr nehmen kannst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne 5 Sterne da.
Wir freuen uns. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gern oder schicke sie jemanden, den du magst.
Das freut uns auch. Und wenn du Fragen zu dieser Folge hast oder Anregungen, gerne in die Kommentarspalte auf unseren Social Media Accounts. Und wenn du Fragen und Themen hast für künftige Folgen, dann lass uns doch gerne eine Sprachnachricht da oder sende uns dieses Thema direkt als Mail an unser Mail-Account. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald.
Auf bald.